Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! Mein heutiger Podcast-Gast ist Katharina Meyer. Wir sind heute hier live in Bad Tölz bei ihr zu Hause. Katharina bringt Menschen in Bewegung, miteinander auf der Tanzfläche. Du sagst, Tanzen ist die Sprache des Lebendigseins. Deine Wurzeln sind Tanz, Musik und Volkskultur, also gelebte und überlieferte bayerische Tradition. Für dich bedeutet Tradition aber nicht das Festhalten an Vergangenem, sondern eine lebendige, bewegte und begeistert weitergegebene Volkskultur. Wie sowas gelingen kann, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei den Work-Life-Stories, Katharina Meyer.
Ja, vielen Dank, hallo.
Ich freue mich total, dass ich heute hier,
ja, ebenso,
hier sein darf. Es ist ein total schöner Tag. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir Zeit füreinander gefunden haben. Katharina, heute ist so ein typischer bayerischer Apriltag, ja. Eigentlich schon so ein bisschen milder, sonnig, ein paar Wolken, aber später ist auch nochmal Regen angesagt. Wenn der heutige Tag ein Tanz wäre, was wäre es dann für ein Tanz?
Oh, heute, das wäre ein Zwiefacher.
Okay.
Es wäre ein Zwiefacher, weil beim Zwiefachen ist es so, dass sich unterschiedliche Rhythmusarten, Taktarten die Hand geben und somit irgendwie eine spannende, manchmal unvorhersehbare, aber sehr reizvolle Mischung ergeben. Und das empfinde ich also heute an diesem Tag definitiv auch.
Im Tag ist heute Dynamik.
Ja, 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 die Mischung ist reizvoll und wir wissen noch nicht so genau, was kommt.
Ja, genau, das mögen wir.
Ja,
das
genau.
Mögen wir. Also der Zwiefache wird. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber lernen. Du bist Tanzmeisterin.
Ja.
Du arbeitest unter anderem für das Münchner Kulturreferat und du begleitest Großtanzveranstaltungen. Mhm. Für den oder diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, was eine Großtanzveranstaltung ist. Unter anderem ist so etwas der Münchner Kochalball. Eine Veranstaltung im Englischen Garten am Chinesischen Turm findet jährlich im Sommer statt. Mhm. Und dort tanzen morgens ab 6 Uhr so ungefähr 12.000 Menschen oder auch mehr. Nach deiner Anleitung alte bayerische Volkstänze. Mhm. Magst du uns den Kochalball mal so ein bisschen näher bringen? Was hat's damit auf sich?
Also das ist natürlich eine von diesen Traditionsveranstaltungen, die eine Zeit lang mal nicht mehr lebendig waren und dann auch wieder reaktiviert wurden. Aber früher, zu Zeiten, als der Kochalball sozusagen traditionell viel getanzt wurde, ging es darum, dass die Hausangestellten, also da ging es nicht um die Herrschaft oder die Menschen im feinen Zwirn, sondern eher im Angestelltenoutfit. Und die hatten immer, wenn die Herrschaft sozusagen in der Kirche war am Sonntag, hatten die Hausangestellten, das war die einzige Zeit, wo die frei hatten. Und dort haben sie sich dann im Englischen Garten getroffen, natürlich unter freiem Himmel, und haben zu live gespielter Musik einfach wilde, ausschweifende Feste veranstaltet. Und die waren natürlich sowohl musikalisch als auch tänzerisch, aber auch sonst ausschweifend, weswegen dann der Kochalball auch aus Sittlichkeitsgründen eine Zeit lang verboten wurde und dann eben wieder reaktiviert wurde. Und seitdem, also jetzt schon lang, also ich weiß die genaue Jahreszahl nicht ganz genau, müsste man
Ende der 80er oder so.
Genau, irgendwie sowas. Und also ich mache es allein schon fast 20 Jahre jetzt, den Kochalball als Anleiterin. Und dort haben dann einfach die Menschen das so aufgegriffen, weil es unglaublich spannend ist in der Früh. Die kommen ja nicht erst um 6. Um 6 Uhr geht der Tanz los.
Ja.
Aber die kommen ja schon um 4 teilweise und dann dürfen sie dort ihre mitgebrachten Speisen essen. Ja, weil es ist ja im Biergarten bei uns in Bayern so üblich, dass du mitgebrachte Speisen essen darfst. Getränke musst du aber von der Schenke dir besorgen. Und dann bringen die da ihre Tischdecken mit und auch teilweise Kerzenleuchter und treffen sich dort schon, um einfach gemütlich zusammenzukommen. Und da ist es halt noch dunkel. Und dann erst so ab 5, 5:30 geht dann die Sonne auf und dann beginnt um 6 Uhr die Live-Musik und die ganzen Menschen sind halt dort schon an den Tischen mit ihren Kerzenleuchtern. Und dann wird 4 Stunden Vollgas getanzt.
Es ist ein wunderschönes Ambiente. Ich war im letzten Jahr das erste Mal dabei. Das ist wirklich, also das muss man mal gesehen haben. Es ist wirklich, wirklich toll. Was glaubst du, warum? Ich sag jetzt mal, quälen sie so viele Menschen so früh aus dem Bett. Also ich musste um 3:45 aufstehen. Ja. Das hat ein bisschen wehgetan an so einem Sonntagmorgen. Aber warum quälen sie so viele Menschen an einem Sommermorgen aus dem Bett, um bayerische Volkstänze mit dir zu tanzen?
Also ich glaube, einmal ist es, weil es etwas so Spezielles ist. Und ich glaube, dass wir das schon sehr genießen. Also wenn es jetzt jedes Wochenende wäre, ich weiß nicht, ob wir es dann täten. Mhm. Aber es ist halt jetzt früher, also früher, ganz früher war das jeden Sonntag. Mhm. Aber jetzt ist es ja so dieses ganz Besondere. Wann habe ich jemals die Gelegenheit, zu live gespielter Musik bei Sonnenaufgang zu tanzen, voll die Freude zu haben, Menschen zu begegnen? Das, glaube ich, ist einfach so was Besonderes, was allein dadurch extrem wertvoll ist. Und auch, es ist einfach draußen. Mhm. Es ist sowas, was du in der Natur erlebst. Du bist auch ein bisschen der Witterung ausgesetzt. Es hat auch was Spannendes. Ja, und dann ist natürlich auch dieses, diese Kultur, diese Volkskultur ja auch mittlerweile wieder ein Anker für viele Menschen. Mhm. Also einfach so dieses aus dieser wahnsinnig globalisierten Welt ein bisschen zurück so zu dem, so wo ich mich halt so ein bisschen zu Hause und sicher und eingebettet fühle. Und ich glaube, dass der Kochalball einfach ein städtisches, eine urbane Möglichkeit, weil in München gibt's ja da auch nicht so viel, was wirklich so traditionell auch noch angehaucht ist. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz Besonderes, was die Menschen sehr anzieht.
Es hat eine absolute Renaissance erlebt.
Voll, ja.
Wenn tausende Menschen deiner Choreografie folgen und du dort auf dem Tanzboden etwas erhöht stehst und dann siehst, alle tanzen und schunkeln so nach deiner Anleitung, was macht das mit dir, Katharina?
Ach, ich finde das Wahnsinn. Also es ist einmal, ich bin gar nicht die, die so gerne auf der Bühne oben steht. Ich bin eigentlich immer eher die, die so gern so mittendrin ist. Also mitten in der Menge wäre es mir am liebsten. Mhm. Aber natürlich ist es ja, wenn so viele Menschen tanzen und es ist dafür gedacht, dass wirklich die Menschen von null mittanzen können. Also du brauchst für diesen Kochhalbball überhaupt keinerlei Vorkenntnisse. Du kannst welche haben, aber du brauchst sie nicht unbedingt. Dafür bin ich einfach da, weil ich stehe ja nicht nur oben und moderiere irgendwas, sondern ich leite jeden Tanz mit Worten, aber auch mit meinen Bewegungen an. Also ich habe da meinen Kollegen, den Magnus Keindler, mit mir zusammen die Tänze vortanzt. Und wir tanzen die wirklich so vor, dass sie nachvollziehbar sind. Und dann begleite ich sie mit Worten, mit Stimme. Dann gibt's Tanztexte dazu, die man total lustig und fröhlich einfach mitsingen kann. Und das ist für mich ein unglaublicher Genuss, wenn ich sehe, dass die Menschen das einfach mitmachen können. Mhm. Also es ist nicht so diese Berührungsängste, oh Gott, ich kann's nicht. Und dann stehen alle nur rum und jeder schaut. Sondern es ist halt 0-0 eine Präsentationsvorstellung, sondern es ist einzig und allein bin ich Dienstleisterin und Einladung und quasi roter Teppich dafür, dass all die Menschen, die da sind, sich problemlos aufschwingen können und jeden Tanz mitmachen können.
Die Menschen machen das mit. Also Berührungsängste habe ich da keine gesehen. Die trauen sich dann irgendwann alle raus und egal, ob man es kann oder nicht, ob jung oder alt, die sind dann alle da gemeinsam auf dem
Tanzboden. Total. Und du musst ja nicht die ganze Zeit tanzen, weil ganz viele sitzen auch einfach und gucken und tanzen dann auch mal wieder mit. Also es ist einfach eine unglaubliche Menge an Menschen und dann ist vor der Bühne eben dieser ganze Tanzplatz immer gesteckt. Voll mit tanzenden Mengen.
Und irgendwann wird es auch richtig, richtig warm, wenn es Wetter kommt. Ist ja. Also im Sommer.
Ja.
Es gibt den Zwiefachen, haben wir schon gehört. Es gibt die Polka, es gibt die Münchner Française. Also Tänze, die jetzt nicht so unbedingt in der Disco oder in anderen Tanzveranstaltungen gespielt werden. Welches ist dein Lieblingstanz, Katharina?
Also da muss ich vielleicht noch mal kurz ausholen vorher. Also es ist halt so, dass es einfach Tänze gibt, die sind sowohl in der bayerischen Volkskultur als auch in anderen Kulturen einfach diese Volkstänze, weil sie ganz einfach sind. Also dazu gehört der Walzer, den gibt's auch bei uns und den gibt's auch in vielen anderen Kulturen. Dazu gehört auch Polka, das ist also so ein einfacher Schritt, der auf unterschiedliche Melodien halt unendlich wiederholt wird. Genau wie der Walzerschritt auch. Und dann haben wir halt noch diese Figurentanzformen. Das sind einfach Tanzformen, die Figurentanzformen, die sozusagen Bewegungselemente verbinden und einbeziehen. Also zum Beispiel einmal dreht dann einer von beiden oder man hackelt sich ein oder man klatscht sich gegenseitig in die Hände oder man stampft oder man hat so Geh- und Schrittfolgen, die so ein bisschen komplexer sind. Und die haben dann eben so lustige Namen, zum Beispiel wie Krebspolka oder wie Kikeriki oder Cemare, also das heißt die schöne Marie. Oder was gibt's noch, Splermal oder alle möglichen witzigen Namen.
Das Blümchen.
Das Blümchen, genau. Die so Figurenfolgen implizieren. Und dann gibt's eben, was du gerade genannt hast, noch Münchner Frosset zum Beispiel. Das ist eben so eine Großtanzform in Gassenaufstellung. Das heißt, da hat man nicht nur seinen eigenen Partner, sondern man hat noch ein Gegenüberpaar. Mhm. Und mit diesem Paar agiert man dann in so einer großen Gasse. Das heißt, es gibt viele Gassen auf diesem Tanzboden und die interagieren miteinander. Mhm. Und das ist natürlich was ganz was anderes als so ein kleiner Tanz, den du mit deinem Partner einfach auf der Stelle tanzt. Deswegen ist es diese Frage nach dem Lieblingstanz wirklich unglaublich schwierig, weil die Tänze so unterschiedlich sind. Und wir haben ja auch den Zwiebacken vorher genannt. Das ist zum Beispiel wirklich eine meiner Lieblingstanzformen, aber es gibt ja nicht nur einen Zwiefachen, sondern es gibt viele tausende Zwiefache, die auf unterschiedliche Art und Weise Walzer- und Polka-Rhythmus oder Dreher-Rhythmus, also Dreiviertel- und Zweivierteltakt, verknüpfen. Und da hast du halt noch diese, ich würde mal sagen, improvisatorische Komponente, weil da spielt die Musik, du kennst das Stück nicht unbedingt und musst deinen Rhythmus an den Rhythmus der Musik anpassen.
Ja.
Insofern ist diese Lieblingstanzfrage wirklich schwer, weil ich mag es einfach gerne. Also so wie Splermal zum Beispiel, würde ich mal sagen, ist einer meiner Lieblingstänze. Ganz einfach. Dann viele von den Zwiefachen, die sind wahnsinnig toll. Und ich mag Münchner Frosset auch sehr gerne, weil der so raussticht, weil das so ein ganz anderer Tanz ist, der auch eigentlich auch aus der französisch überlieferten Kultur kommt.
Auch was Historisches.
Genau, ein historischer Tanz eigentlich ist. Also.
Also man kommt eigentlich gar nicht aus, auch Menschen kennenzulernen. Wie du sagst, man hat nicht nur seinen Partner, man hat auch einen Gegenüber und man kommt durchaus auch ins Gespräch.
Ja.
Das ist schon etwas sehr Schönes. Wir haben schon gesprochen, das sind Tänze oder Volkstänze mit langer Tradition. Jetzt könnte man ja so ein bisschen die Idee bekommen, dass das nicht unbedingt junge Leute anspricht, sondern dass das eher so etwas traditionellere oder vielleicht sogar etwas ältere Menschen anspricht. Das stimmt aber gar nicht. Dein Publikum ist total bunt gemischt und es sind auch unglaublich viele junge Leute dabei, was natürlich total klasse ist. Wie schaffst du es auch, das junge Publikum zu begeistern?
Also das ist natürlich so, dass, also tendenziell stimmt das natürlich. Also alles, was so Tradition, den Stempel von Tradition hat oder auch Volkskultur oder Volksmusik oder Volkstanz hat so ein bisschen so einen konservativen Stempel.
Mhm.
Und manche Menschen nutzen das ja auch sehr konservativ, aber für mich war das nie Thema. Also weil ich bin einfach ganz anders aufgewachsen und für mich ist es eine wirklich, also etwas, was für mich alle Menschen bewegen darf und ich bin halt jemand, ich mag die Menschen einfach und für mich ist es am wichtigsten, dass die da sind und Lust haben, auch niemals das Gefühl haben, sie dürften oder könnten da nicht mitmachen oder es ist nur was, wenn man so und so schon kann oder wenn man das und das anhat oder wenn man so oder so sich schon gebärdet auf der Tanzfläche, dann darf man mitmachen. Das ist natürlich extrem ausschließend. Weil dann ist es wie so ein elitärer Kreis, der das eh schon kann und die schauen dann meistens auch recht streng und machen das dann irgendwie so, ja, die haben so ein bisschen so einen Dünkel, also manchmal einfach. Und das mag ich gar nicht. Also ich mag lieber den, der irgendwie nur so ein bisschen wild rumhüpft, aber Freude dabei hat und auch ganz sicher damit was nach Hause nimmt, also innerlich, als den, der es eh schon zum tausendsten Mal abtanzt und sich damit irgendwie einfach nur so ein bisschen darstellen möchte. Und das ist nicht so mein Ding. Deswegen lade ich immer alle ein und mache das extrem lebendig, sodass es irgendwie wie mehr eine Zugangsmöglichkeit ist.
Und du kennst da ja auch nichts. Ich habe das ja schon ein paar Mal beobachten dürfen bei dir tanzen. Da finden sich dann Leute auch auf der Tanzfläche wieder. Dann tanzt man auf einmal mit einer Frau, die man gar nicht kennt. Oder es tanzen zwei Männer miteinander. Oder man hat seinen Partner verloren. Der ist dann irgendwie am ganz anderen Ende gelandet.
Und er kommt aber wieder.
Kommen aber alle wieder zusammen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was den Leuten so ein bisschen die Scheu nimmt und am Ende haben alle lachende Gesichter. Und
das total.
Ist wahnsinnig schön zu beobachten.
Ja, und ich habe mich da schon auch durchkämpfen müssen auf eine Weise natürlich, ja, weil ich komme schon aus der Tradition auch und die älteren Herrschaften, die mich schon von früher kannten, ich glaube, ich hatte auch Glück, Ja, weil die kannten mich einfach schon so ein bisschen und dann haben die mir auch manches durchgehen lassen, weil ich glaube, sie kannten mich als Kind und irgendwie konnten sie damit irgendwie gut klarkommen, dass ich etwas anders mache als der alte Stiefel.
Ja.
Und ich glaube, irgendwie hatte ich da wie so ein bisschen so eine Wildcard.
Es muss angeben, dass sich traut.
Ja, genau.
Das
ja.
mal zu machen. Ja. Genau. Das Ganze hat ja auch eine gewisse Geschichte. Du kommst ja schon aus einer absolut tanzbegeisterten Familie und gerade die Volksmusik hat bei euch in der Familie eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Dein Papa Wolfgang war Volksmusikforscher und Volksmusikpfleger am Institut für Volkskunde an der Akademie der Wissenschaften. Ja. Habe ich nachgelesen.
Ja.
Und er war zu Fuß auf den Dörfern unterwegs, um Lieder und Tänze zu finden und zu bewahren. Ich finde, das hört sich total an wie eine moderne Version der Gebrüder Grimm. Magst du mal ein bisschen erzählen von deinem Papa?
Ja, also mein Papa ist ein totaler Leidenschaftsmensch. Also wenn dem das anfixt, dann will er das entdecken. Und er war der einzig bezahlte Volksmusikforscher in Bayern und hatte da wirklich so eine Monopolstellung auf eine Weise und hat aber das nicht so als Wissenschaft verkauft, sondern er ist wirklich zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist der in die Dörfer gefahren, also zur nächsten Zughaltestelle halt, und von dort aus dann zu Fuß ins Dorf reingewandert. Und sein Vorteil war einfach, er hatte immer so ein uraltes, transportables Tonbandgerät dabei, wirklich noch mit diesen Tonbändern in seinem Rucksack, mit Hut auf und so Kniebundhose. Und dann war natürlich sein Vorteil, er wurde oft schon gesehen. Also wenn er da gegangen ist, hat irgendein Bauer mit dem Traktor, ist schon vorbeigefahren. Und dann hat er sich so durchgefragt. Auch hat er gesagt, ja, was machst denn du da? Wo kommst du im Regen? Wo kommst denn du her? Und dann hat er gesagt, ja, also er ist auf der Suche nach alten Liedern und Tänzen, die Menschen, die hier leben, noch von ihren Vorfahren haben, ob der dann irgendwas weiß. Mhm. Kennst du jemanden im Dorf? Und so wurde er halt dann weitergereicht, bis er bei den richtigen Menschen angekommen ist. Und er hat halt nie irgendwie, weißt du, so wie das heute ist, da fahren die mit einem großen Auto vor, laden ihr komplettes Equipment aus und dann sind die Menschen so, okay, müssen in die Kamera schauen. Mhm. Und das war der Papa halt überhaupt nicht. Sondern der ist halt so, der wurde dann eingeladen, hat ein Glas Milch getrunken. Also das war ja auch schon exotisch, weil er hat immer nur ein Glas Milch trinken wollen. Mhm. Und damit so und sich dann mit ihnen an den Tisch gesetzt und sein uraltes Tonbandgerät eigentlich so nebenher erstmal Geschichten ausgetauscht, nachgefragt und dann aufgenommen. Und teilweise wirklich so komplett unperfekt einfach, so wie es den Leuten noch in Erinnerung war. Und das war einfach wie so, das war seine absolute Fähigkeit, das aus diesen Leuten mit so einer Liebe rauszukitzeln.
Ja, da muss man ja erstmal hinkommen und das Vertrauen aufbauen, denke ich mir, ne? Dass sich so eine bayerische Familie dann öffnet und sagt, ich tanze jetzt hier mal was vor, weil das kenne ich noch von meiner Oma oder das kenne ich noch von unseren Familienveranstaltungen von früher. Und ja, finde ich eine total faszinierende Geschichte.
Ja.
Und so hat er die Tänze und die Erinnerungen dann mitgenommen, verarbeitet, wahrscheinlich irgendwie notiert, oder?
Ja, also er hat es auf jeden Fall aufgeschrieben und notiert später. Also jetzt sind sie immer noch dran, das irgendwann mal zu digitalisieren. Also ist auch alles wirklich noch, also es ist ja...
Die Tonbänder gibt's noch.
Genau, den Tonbänder gibt's. Und er hat's, was halt das Tolle auch ist, er hat's, und da glaube ich, komme ich so ein bisschen ins Spiel, weil er hat's halt einfach auch begnadet weitergegeben. Er war halt nicht nur der Forscher, sondern er war begnadeter Pädagoge und Vermittler. Und er konnte halt, hat die Forschungsergebnisse dann wieder an Menschen aus den Regionen weitergegeben. Da wurden dann zusammen mit dem Landesverein für Heimatpflege Seminare veranstaltet, wo Menschen hinkommen konnten aus der Region und diese Tänze sozusagen wieder lernen. Mhm. Und auf diesen Tänzen waren halt wir als Familie, meine Schwester und ich und meine Mutter auch immer als Mit- und Vortänzerin von meinem Vater, immer dabei. Und so bin ich quasi in diese Welt schon hineingeboren eigentlich.
Also die kleine Katharina war immer dabei und die Welt hat dich so begeistert, dass du sagst, diese Tradition führst du fort.
Also sie hat mich einfach genommen. Ich würde gar nicht sagen, das war für mich wie Muttersprache einfach. Und das löst halt, glaube ich, innerlich einfach so eine Zugehörigkeit aus und eine Emotion. Und Tanz und Musik tun das ja sowieso. Mhm. Und dann, wenn es noch quasi zur eigenen Identität gehört, ja umso mehr.
Ja.
Genau.
Aber es musste dich ja auch berühren können. Du hättest ja auch sagen können, nee, dieser Stil ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Ne? Also es hat dich ja schon auch auf einer Ebene berührt, wo du sagst, das kann ich mir jetzt vorstellen, für mein Leben auch mitzunehmen.
Ja, total, ne? Total.
Ja. Sehr schön. Und es war, ist dann ein Weg entstanden bei dir, der immer sozusagen auf dem Tanzparkett stattgefunden hat. Du bist dann ausgebildete Tanzpädagogin geworden und hast das Tanzen auch für dich sehr professionalisiert im Standard- und Lateinbereich. Ja. Hast in der Weltspitze getanzt.
Ja.
Also absolut höchstes Tanzniveau. Kannst du uns mal mitnehmen in die Zeit, wie das gewesen ist?
Ja, also ich glaube, was mich so immer schon gezogen hat, war der Tanz mit dem Partner. Also weil klar, der volkskulturelle Tanz ist ja auch maßgeblich mit dem Partner, auch mit der Gruppe, aber sehr mit dem Partner. Und dann in der Schule, irgendwann in der 7., 8. Klasse oder was, ich war auf einer Mädchenschule, war sozusagen dieser erste Tanzkurs, dieser Gesellschaftstanzkurs am Programm gestanden. Und wir kamen dort als gesammelte Mädchenmannschaft in diese Tanzschule rein. Und dann hatte diese Tanzschule dafür gesorgt, dass genügend Partner da zur Verfügung stehen. Und wir hatten einfach einen riesen Spaß in dieser Klassenverbundsgruppe mit diesen externen Menschen, die da einfach mit uns getanzt haben, Jungs halt aus anderen Schulen. Und dann hat mich so gepackt, dieses auch wieder dieses mit einem anderen Menschen in so einem Gleichklang, so zu einem bestimmten Rhythmus, mich zu bewegen, das hat für mich gar nicht viel Unterschied gemacht. Es war halt einfach eine andere Musikform, die mir genauso auch gefallen hat. Und daraus entstand dann auch einfach, es ist mir alles so leicht gefallen. Und die Chefin von der Tanzschule, die war selbst, hatte die mal Europacup 10 Tänze getanzt. Und die hat uns zufällig mal in der Kamera aus dem Büro beobachtet, wie ich mit meinem Tanzpartner damals so ein bisschen getanzt habe auf der Tanzfläche. Und dann kam sie irgendwann und hat gesagt, ja, sag mal, möchtet ihr das nicht irgendwie ein bisschen weitermachen? Also mehr als Tanzschulniveau. Mhm. Ja, und so sind wir einfach mit Vollkaracho reingeschlittert in eine quasi leistungssportliche Gesellschaftstanzszene. Und genau, da haben wir auch mit ziemlich viel Training, aber wenig Berührungsängsten, sind wir da einfach durchgerauscht und hatten einfach wahnsinnig viel Erfolg und wahnsinnig viel Freude. Und genau.
Was aber irgendwann auch 12-Stunden-Tage für dich bedeutet hat.
Naja, total. Mhm. Natürlich total. Also es war wirklich, ich war von einem Zimmer zum nächsten eigentlich schon zu spät. Ja. Also die Fahrtzeit war quasi gar nicht mehr eingerechnet. Mhm. Also es war wahnsinnig anstrengend, weil das war auch mit täglichem Training natürlich verbunden. Klar. Dann wird das ja auch nicht bezahlt. Das ist ja nicht wie Fußball oder Tennis oder sonst was, sondern da zahlst du für jede Stunde, die du brauchst. Und es gibt ja auch nicht dieses, man hat halt da mal so einen Gruppentrainer, sondern du musst jede einzelne Stunde einen Privatunterricht bezahlen. Und also es ist höchst umfangreich gewesen.
Sponsoring ist nicht so gegeben.
Nee, und dann habe ich ja auch 10 Tänze gemacht. Das heißt also, man kann ja auch entweder die einen 5 Lateintänze und die 5 Standard machen. Aber wir konnten uns einfach nicht entscheiden und wir waren in beidem einfach erfolgreich. Ja. So dass wir gesagt haben, okay, wir machen halt alle 10, was
aber dann einfach mal alles.
Also, aber halt doppelten Aufwand bedeutet hat, ja. Das war schon krass, ja. Aber ich habe unendlich viel gelernt. Ja, und das kannst du ja gar nicht. Ja. Also das ist, ja.
Ja. Du bist ja auch viel unterwegs gewesen dann.
Total. Diese Turniere finden überall auf statt. Genau, in ganz Europa, Welt, in Amerika auch. Ja,
ja. Tolle Zeit, oder?
Ja, wahnsinnige Zeit, krasse Zeit.
Glaube ich. Du wolltest dann aber in irgendeinem Punkt nicht, dass das Tanzen deine berufliche Basis bildet, richtig?
Ja, genau. Also ich habe schon ziemlich früh, war mir klar, dass ich da die volle Leidenschaft dafür habe. Und ich habe es auch beim Wettkampftanz schon gemerkt, ich bin eigentlich die totale Trainingstänzerin. Also ich kann jeden Tag 5 Stunden trainieren in so Trainingsklamotten mit offenen Haaren und null auf Außenwirkung, sondern einfach nur auf mein inneres Gefühl. Mhm. Aber das war natürlich nicht so gedacht. Also weil wenn du trainierst, dann trainierst du ja um irgendwas zu erreichen. So. Und das war für mich dann schnell klar, ich mache das nur, weil man das ja irgendwie so muss, wenn man Leistungssport macht.
Ja,
also dann Training. Musst du ja Wettkampf machen.
Ja.
Aber ich hätte eigentlich auch nur trainieren können, das hätte mir völlig gereicht.
Mhm. Dann du wolltest ja tanzen.
Ja genau, dann habe ich irgendwann mal gecheckt, dass es mir um das Tanzen geht. Und nicht um das Resultat daraus, um irgendwelche Ergebnisse, um irgendwelche Vergleichbarkeit, um irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, nee, da das in dieser professionellen Tanzlandschaft nicht so gedacht ist, geht es für mich nicht. Kann ich das nicht irgendwie mein ganzes Leben lang machen, sondern ich möchte ja meine Leidenschaft dabei bewahren und ich möchte auch nicht meine Brötchen damit verdienen müssen, sodass ich immer muss.
Ja.
Und das war, glaube ich, so der größte ausschlaggebende Punkt, warum ich dann gesagt habe, okay, Tänzerin ist nicht mein Beruf.
Du hast aber an einem Punkt dann schon gemerkt, dass du das auch ganz gut weitergeben kannst und auch gerne weitergeben magst und bist dann in die pädagogische Richtung gegangen.
Genau, ganz schnell schon. Also ich habe das ziemlich früh, ich habe nach der Schule dann direkt eine Tanz-, Sport- und Gymnastik-Berufsakademie besucht und dort habe ich schon gemerkt, dass mir das total liegt, dass das, was so aus innen, aus mir mit so einem Selbstverständnis rauskommt, ich das auch total gut an andere Leute weitergeben kann. Damals habe ich mir das gar nicht so zugetraut, aber ich habe es halt einfach gemacht dann. Und dann wurde das so geboren, nachdem auch eine Bekannte von uns mich dann so da entdeckt hat, so ein bisschen. Und mich dann einfach gecatcht hat und gesagt hat, so, du machst es jetzt. Genau, und dann habe ich das so begonnen einfach. Und das hat sich dann entwickelt.
Du warst ganz lange Sportlehrerin an einer
Ah, das auch, ja. Ich
Realschule.
habe dann Sport studiert. Einfach auch, weil ich so, ich bin schon so ein bisschen so ein vielseitig interessierter Mensch. Und ich habe auch gemerkt, gerade so bewegungstechnisch liegt mir einfach ganz viel. Und als ich dann gemerkt habe, okay, es ist ja nicht nur Tanz, sondern es gibt so viel, was mir liegt, musste ich irgendwie noch so ausströmen. Und dann habe ich eben Sport studiert, auch um diese ganzen Sportarten, um das alles irgendwie mal zu machen.
Es gibt ja
Und
so viele tolle Sportarten da
total,
draußen.
genau. Und wie kann ich das weitergeben und wie kann ich dafür Leidenschaft entwickeln? Und dann bin ich halt Sportlehrerin geworden, weil das auch, aber auch einem Zufall geschuldet. Und das habe ich dann 18 Jahre gemacht und habe das wirklich sehr geliebt. Also diese verschiedenen, das Bewegungsrepertoire einfach zu vermitteln. Und vielleicht auch anders als jetzt in dieser normalen Sport Struktur. Das war, glaube ich, immer schon so mein Ding, so, dass der Mensch irgendwie im Vordergrund steht.
Das haben die Schüler und Schülerinnen bestimmt total geschätzt.
Ja, Gott sei Dank, ja, wirklich, tatsächlich.
Schön.
Ja.
Ja, das ist toll. Du hast ja da ja schon mal auf jeden Fall das Richtige für dich gefunden.
Ja.
Hat sich dann etwas verändert, als für dich dann eine Familie oder als deine Familie dann dazu gekommen ist?
Ja, total. Also ich habe halt für, ich habe irgendwann für mich erkannt, also schon bevor meine Tochter auf die Welt kam, habe ich erkannt, dass irgendwas nicht stimmt so richtig. Also ich habe halt, ich konnte mit dieser Vermittlungsstruktur, so wie Schüler behandelt werden, so wie auch teilweise diese Art und Weise des Leistungsabfragens, des Bewertens, vor allem des Bewertens und des Bewertens nicht nur der Leistungen, sondern immer der Menschen, so krass im Vordergrund stand, dass ich immer schon gemerkt habe, dass passt irgendwie nicht. Und dann habe ich Reformpädagogik, Montessori-Pädagogik Ausbildung gemacht. Dann habe ich mich in allen möglichen Bereichen schon im Coaching auch fortgebildet, um sozusagen in meinem Unterricht das Bestmögliche anders machen zu können. Aber irgendwann stößt du da halt an Grenzen. Einfach, du stößt an die strukturellen Grenzen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich bin halt schon auch ein konsequenter Mensch. Ich muss mich entscheiden. Entweder bleibe ich dort und dann trage ich das mit, ja,
Klar.
oder ich muss einfach konsequent auch gehen, weil ich bin ein Rad im System und das muss man dann irgendwann, oder für mich war wichtig, oder klar, ich muss das mir ehrlich eingestehen. Also wenn ich meine volle Power immer da reingebe, dann halte ich auch das System am Laufen, dass ich einfach auch nicht mehr mittragen kann. Und dann war das noch katholische Kirche, wo es für mich viel um diese Frauen und das, ich hatte Mädchen, war eine Mädchenschule auch, ich hatte halt ganz viel Mädchen und ich meine, es gibt wenig, was frauenfeindlicher ist in unseren westlichen Breitengraden als die katholische Kirche. Und dann dort einfach einen Arbeitsvertrag zu haben, nach dem Kirchenrecht zu unterrichten auch und dann noch das Schulsystem von der staatlichen Struktur aus, das
Das
konnte
konnte
ich
ich
einfach
einfach
nicht mehr mit
mit mir
mir
vereinbaren.
vereinbaren.
Ja, und
Und
wenn
wenn
es
es
nicht
nicht
stimmig
stimmig
ist,
ist,
dann kann man ja irgendwann auch
kann man
nicht
ja
mehr
irgendwann
so
auch nicht
gut
mehr so
sein in
gut
dem, was
sein,
man
in dem,
vermitteln
was man
möchte und was
vermitteln
man geben
möchte,
möchte,
ne?
ne?
Das
Das
muss
muss
man
man
ja,
ja,
glaube
glaube
ich,
ich,
schon
schon
auch
auch
fühlen.
fühlen.
Ja,
Ja,
also ich glaube,
ich
das
glaube, das
Gutsein
Gutsein
ist
ist
es
es
gar
gar
nicht.
nicht.
Ich
Ich
glaube,
glaube,
das
das
ist
ist
so
so
eher
eher
innen
innen
drin.
drin.
Also
Also
es
es
ist
ist
was,
was,
was
was
dann
dann
innen
innen
drin
drin
irgendwie
irgendwie
vergraben ist, sich
vergraben ist,
verändert,
sich
aber
verändert, aber
auch,
auch,
was
was
dann
dann
eher
eher
sowas
sowas
auslöst
auslöst
wie
wie
eben
eben
Burnout.
Burnout.
Oder
Oder
das
das
sind
sind
ja
ja
nicht
nicht
die
die
Dinge,
Dinge,
es
es
sind
sind
ja
ja
meist
meist
nicht
nicht
die
die
Lehrer,
Lehrer,
die
die
irgendwas
irgendwas
nicht
nicht
mehr
mehr
so
so
gut
gut
können,
können,
sondern
sondern
es
es
sind
sind
eher
eher
die
die
Lehrer,
Lehrer,
die
die
es
es
eben
eben
sehr
sehr
gut
gut
können,
können,
die
die
so
so
gerne
gerne
was
was
transportieren
transportieren
wollen
wollen
und
und
treffen
treffen
dort
dort
nicht
nicht
auf
auf
die
die
Möglichkeit,
Möglichkeit,
es
es
so
so
zu
zu
transportieren.
transportieren.
Und
Und
dann
dann
stimmt
stimmt
was
was
im
im
Inneren
Inneren
einfach
einfach
nicht
nicht
mehr.
mehr.
Also
Also
ich
ich
glaube,
glaube,
dass
dass
es
es
mehr
mehr
bei
bei
mir
mir
auch
auch
vor
vor
allem
allem
im
im
Inneren
Inneren
dann
dann
war.
war.
Ich
Ich
habe
habe
gemerkt,
gemerkt,
ich
ich
kann
kann
die
die
Menschen,
Menschen,
ich
ich
will
will
das
das
nicht,
nicht,
ich
ich
will
will
nicht,
nicht,
dass
dass
die
die
Menschen,
Menschen,
die
die
zukünftigen
zukünftigen
Weltgeschicke
Weltgeschicke
lenken,
lenken,
so
so
begleitet
begleitet
werden.
werden.
Das
Das
kann
kann
einfach
einfach
nicht
nicht
Beitrag
Beitrag
sein.
sein. So
Nee,
richtig
stimmig
stimmig
angefühlt.
angefühlt.
Na,
Na,
null.
null.
Da
Da hat
hat
es
es
dann
dann
schon
schon
eine
eine
Veränderung
Veränderung
gegeben.
gegeben.
Du
Du
bist
bist
jetzt
jetzt
heute
heute
Coach
Coach
für
für
Persönlichkeitsentwicklung
Persönlichkeitsentwicklung
und
und
Embodiment.
Embodiment.
So
So
hast
hast
dich
dich
dort
dort
nochmal
nochmal
ganz,
ganz,
ganz
ganz
stark
stark
weiterentwickelt.
weiterentwickelt.
Wo
Wo
begleitest
begleitest
du
du
Menschen?
Menschen?
Was,
Ja, also
was machst du da?
ja,
Ja,
ich begleite ganz,
ich
ich begleite
begleite
ganz
ganz
viel
viel
Menschen,
Menschen,
also
also
vorwiegend Frauen, aber auch Männer, weil ich mit meinem Mann zusammen auf einen, also eine Firma, ein Unternehmen gemeinsam habe, wo unser Hauptthema die innere Kind-Thematik ist oder das innere Kind zu heilen oder zu nachzunähern. Und da kommen natürlich viele Themen auf den Tisch, die mit dem Gewordensein, mit der Geschichte zu tun haben. Also sowohl mit vorgeburtlichen Prägungen, aber auch dann natürlich, wenn du auf die Welt gekommen bist, in welchem Elternhaus bist du groß geworden und so weiter. Welche Muster, welche Ideen hast du zu dir zu eigen gemacht, obwohl sie gar nicht deine sind. Und das wieder freizulegen, also so diesen Kern des eigenen Ichs. Also wer bin ich und was will ich und warum tue ich es nicht, wenn ich es will? Und weiß ich überhaupt, was ich will? Weil vielleicht habe ich mich das ja gar noch nie gefragt. Sondern ich funktioniere in irgendeinem System und weiß eigentlich gar nicht mehr, ob ich das wirklich will. Und das ist so meine Herangehensweise, Menschen, so viele wie möglich, dort zu begleiten, sich selbst freizulegen und im Endeffekt dann auch mutig und kraftvoll mit diesem Körper, weil vieles ist ja in unserem Körper gespeichert. Und im Körper was zu verändern, dass ich dann auch kraftvoll den Weg, den neuen auch gehen kann, weil das ist ja mit Handlungen verbunden. Ja, und das ist so meine Herangehensweise. Ja.
Ist spannend, weil das da vereinen sich ja die Dinge wieder, ne? Die Arbeit in der Körperlichkeit, aber auch, wo kommen die Glaubenssätze her? Auch, was sind die, da sind wir wieder bei Traditionen, ne? Was habe ich mitbekommen? Wie bin ich aufgewachsen? Was wurde mir beigebracht? Was wurde mir als Wert gelegt? Und wenn man ganz viel Glück hat, sind das natürlich alles gute Werte. Aber klar, viele Menschen haben ja damit zu kämpfen, dass nicht immer alles so ideal gelaufen ist. Und es ist nie zu spät, damit nochmal anzufangen und nochmal draufzuschauen und zu sagen, wie kann ich denn heute damit weiterarbeiten, oder?
Total. Und ich meine, die Werte sind total relativ. Ja, ich meine, was ist ein guter Wert und was ist ein nicht guter Wert? Ich finde, es ist eben so individuell, dass ich teilweise auch die gesellschaftlichen Werte gar nicht unbedingt als dieses Zünglein an der Waage nehmen würde, sondern wirklich mal zu gucken, okay, was ist in dir selbst dein eigener Wert und deine Werte?
Was
und nach denen
halt
auch, genau.
Ja, was brauche ich?
Was brauche ich? Und danach auch zu leben.
Mhm. Ja, aber was also, ich sagen wollte, viele Menschen vergraben das ja so ein bisschen oder können das manchmal gar nicht mehr so richtig einordnen, weil man ja Dinge auch dann gerade im Heranwachsen für gegeben hinnimmt, bis einem jemand sagt, das musst du gar nicht als gegeben hinnehmen, das kannst du auch ändern.
Genau,
das
ja.
Ja, weil gute Arbeit, wichtige Arbeit, die du da leistest.
Ja, weil wir da einfach so auch, wir werden ja diesem, jemand sagt uns, wie es geht und das glauben wir dann einfach.
Ja.
Ja, weil uns niemand sagt, dass wir es auch hinterfragen dürfen.
Genau.
Also wann durfte man schon mal einen Lehrer hinterfragen?
Ja, absolut.
Ja, gar nie. Ja. Dabei wäre das doch total sinnvoll.
Ja. Genau. Und Mama und Papa ja gleich dreimal.
Ja, natürlich. Mama und Papa gleich dreimal.
Unterwegs, das, was die sagen, ja wahrscheinlich irgendwie stimmt.
Gesetzt ist. Ja, das sind halt auch die Hauptthemen, mit denen wir beschäftigt sind. Also es geht ja vor allem um die familiäre Struktur und meistens ist die Schule dann das, was noch oben drauf gesetzt ist natürlich, weil ja die erst nach 6 Jahren beginnt und dann bist du ja 6 Jahre schon auf der Welt und hast schon alles Mögliche eingesammelt.
Das ist das erste Weltbild, das steht schon mal.
Ja, ja.
Also das ist eine Säule von deiner Berufstätigkeit. Wir zwei haben uns aber im letzten Jahr auf einer privaten Geburtstagsfeier kennengelernt, wo du die Gästeschar ordentlich tänzerisch in Schwung gebracht hast. Das machst du aber auch noch. Also man kann dich tänzerisch für Veranstaltungen buchen.
Ja, total. Also es ist ja wirklich auch meine Expertise, die ich niemals loslassen werde, weil es auch einfach so viel Freude macht. Da geht es einfach darum, um so kommunikatives Miteinander herzustellen. Also ich werde einfach gerne für entweder auch größere Veranstaltungen oder aber auch so kleinere Veranstaltungen gebucht, wenn jemand möchte, dass die Gäste jetzt nicht nur rumsitzen. Oder halt irgendeine Partymucke läuft und die einen bewegen sich, die anderen nicht. So, sondern wenn man irgendwie so ein Gemeinschaftserlebnis herstellen möchte und sich ein bisschen mit dieser bayerischen Kultur auch identifizieren kann. Also wenn man das irgendwie nett findet, irgendwie schön, wenn man sagt, okay, wir kombinieren das mit einer bayerischen Brotzeit oder so. Also wenn man das so ein bisschen, und danach merkt man ja erst, dass es gar nicht so viel mit diesem Bayerischen zu tun hat, als vielmehr mit dieser Interaktion, dieses gemeinsam in Kontakt kommen und so freudige Berührungspunkte zu schaffen.
Und wenn du nach so einem Event dann beschwingt nach Hause fährst, was ist dann in den Stunden zuvor passiert?
Ach, in den Stunden zuvor ist passiert, dass ich mich mit meinen Musikanten abgestimmt habe, weil ich habe eigentlich auch immer, was heißt eigentlich auch, Nee, ich arbeite mit Live-Musik, wann immer es irgendwie möglich ist. Also ich habe schon die Kommunikation, Interaktion mit meinem Musikanten gestartet. Ich habe vor Ort schon geguckt, ein Mikrofon aufgebaut, mir die Leute schon so ein bisschen, ich komme meistens früher und gucke mir die Leute schon so ein bisschen an, also fühl halt so hin. Ich habe die Leute schon zusammengebracht, dass der ganze Tanzboden voll war mit tanzenden Menschen, die sich freuen, die sich gegenseitig kennengelernt haben. Ja, noch mehr? Möchtest du noch mehr wissen?
Ich hätte tatsächlich eine Frage zu der Live-Musik gehabt. Seid ihr so eine Community, die sich über die Jahre einfach so kennengelernt hat und zusammengewachsen ist? Also kennt ihr euch alle in der Branche? Also wenn jetzt ein Event ansteht, wüsstest du, ich rufe jetzt mal die Leute an und frag, ob sie mich begleiten möchten.
Genau. Also es ist halt so, es gibt, also die Tanzmusik ist eine komplexe Musik. Also man glaubt ja immer, die Tanzmusik ist so die einfachere Musik. Aber ja, von der Struktur vielleicht schon, aber von der Technik, wie du als Musiktänzer begleitest, es braucht eine ganz besondere Kenntnis. Das heißt, es gibt natürlich ganz viele tausend Musikanten, auch im bayerischen Raum, aber es gibt nicht sehr viele wirklich kompetente Tanzmusikanten. Und dadurch ist es eine relativ kleine, überschaubare Community, die du wirklich fragen kannst und zur Tanzbegleitung gut einladen kannst. Und da gibt es natürlich größere Gruppen, die dann größere Veranstaltungen begleiten, wie jetzt einen Kochhallball oder Katrin-Tanz. Und dann gibt es so einzelne Musikanten, die zum Beispiel jetzt so einen kleineren Raum beschallen können, aber dafür braucht es dann auch einen mit Zirch zum Beispiel, weil der muss ja dann 3 oder 4 Stimmen spielen können, also ein Musikant. Da kannst du halt dann nur jemanden brauchen, der zum Beispiel Akkordeon oder Zirch spielt, weil du sonst ja gleich wieder mehrere Instrumente, also mehrere Musikanten brauchst. Ja. Und das hat natürlich immer auch einen Kostenfaktor und immer so
alle Zeit.
Ja, genau. Ja, und vor allem ist es ja auch für die Menschen, die das veranstalten, wenn du mal einfach mal 3, 4 Musikanten gleich bezahlen musst und dann noch mich als Tanzleitung, dann ist es einfach, genau, und wenn ich dann einen Musikanten habe, der dann mit der Zirch ungefähr, der kann bis zu 30, 40 Menschen beschallen.
Das ist die Zirch?
Es ist die Ziehharmonika.
Kannte ich noch gar nicht.
Ja,
das ist ein wunderbares Instrument, liebe ich.
Total.
So vielseitig.
Genau, und weil du da eben Melodie, Stimme, Begleitung und Bass und du brauchst ja so einen komplexen Tonumfang auch, also einen komplexen Klangumfang, weil das macht ja auch was, ja. Also wie
das heißt eigentlich?
Ja, natürlich, genau. Und insofern ist Live-Musik für mich der absolute Bodenbelag, also die absolute Basis.
Ja.
Und das ist auch das Erste, was ich abchecke, weil wenn ich keinen Musikanten habe, dann kann ich den Job auch nicht zusagen, weil das geht überhaupt gar nicht mit Musik einschalten. Dann gibt's ja viele von diesen Musikstücken noch gar nicht digitalisiert. Das heißt, vieles können wirklich nur die Musikanten live spielen.
Ja.
Und das ist halt dann einfach immer so noch so ein besonderer Faktor.
Ja, und wie du gesagt hast, der Musiker muss sich ja wirklich auch dann immer wieder neu auf diese Menge einstellen, ne? Wo die gerade steht. Die bringst du ja auch ein Stück weit voran über so einen Auftritt, über so einen Abend. Und ich stelle mir das auch relativ schwierig vor. Also es ist live einfach schöner und nahbarer und näher und
voll. Und es ist einfach auch anspruchsvoll, weil natürlich ich sehr auch aus dem Spontanen schöpfe, weil das, was die Menschen da von uns bekommen, das ist immer auch was zu ihnen passt. Also ich habe jetzt nicht einfach ein Programm und das setze ich dann auf jede Gruppe drauf, sondern ich habe halt ein Potpourri von vielen, vielen Tänzen. Dadurch brauche ich natürlich auch einen Musikanten, der ein Potpourri von vielen, vielen Tänzen hat und am besten auswendig spielt. Und das ist natürlich dann schon einfach ganz, ganz hohe Meisterklasse.
Das ist ein hohes Niveau, ja.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Aber dann entsteht auch eine richtig tolle Gaudi.
Genau.
Katharina, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Unsere Welt wird immer technischer und ein Stück weit auch unberechenbarer, so fühlt sich das ja häufig an. Kann Tradition dabei helfen, dass Menschen sich wieder so ein Stück erden können, dass Menschen wieder so ein Stück weit so bei sich ankommen können?
Ja, also auf jeden Fall. Es kommt für mein Gefühl so ein bisschen drauf an, was es für eine Art von Volkskultur ist, aber allein dieses, dass es was ist, wo du Menschen in echt begegnest. Also du begegnest Menschen in echt, dazu wird echt gespielte, von Menschen gespielte Musik gemacht, die quasi direkt so aus den Instrumenten als Unterlage gespielt wird. Du hast einen Raum, meistens auch einfach einen öffentlichen Raum irgendwo, ja. Also das hat auch was mit dem Leben vor Ort zu tun. Also es ist einfach eingebettet in was Erdberührung hat. Und auch diese Tänze, die sind ja doch, also auf diesem Tanzboden, das ist was, was nach unten, also was so wirklich so ein, was Sattes irgendwo hat. Da schwebt man jetzt nicht in Sphären, jetzt wie beim Ballett zum Beispiel, wo du einfach irgendwie eher abhebst und eher über den Boden schwebst, sondern mit der traditionellen Tanzkunst hast du eigentlich so eine echte Bodenhaftung. Und du kommst halt in wirklich körperliche Berührung mit anderen Menschen.
Mhm, absolut, ja.
Genau, das würde ich mal so beschreiben.
Könnte mir vorstellen, dass das für viele erstmal eine ungewohnte Erfahrung ist. Aber Tanzen bewegt ja Menschen nicht nur im körperlichen Sinne, sondern das, wie du sagst, ist ja was Gemeinsames, ein Miteinander, was Authentisches. Das hat ja eigentlich was Therapeutisches, oder? Tanzen ist ja auch Therapie.
Ja, total. Also natürlich gibt es die Tanztherapie, damit arbeite ich auch in Teilen. Aber was therapeutische Wirkung hat, ist eigentlich dieses Unaufgeregte. Das hat so eine, das ist wie so eine Nervensystemsberuhigung. Es ist auf eine Weise auch was Enthusiastisches, aber es hat auch die totale Nervensystemsberuhigung, weil du kommst wie so in so einen Co-Regulations-Space. Ja, weil du kommst mit einem Menschen, mit einem anderen zusammen. Es geht erstmal nicht um komplexe Schritte. Du musst nicht erstmal irgendwie 20 Schritte lernen, was wieder Stress macht, sondern mit ganz einfachen Bewegungsformen. Kannst du dich in so einer Symbiose mit dem Partner in diese Melodie auch hineinfloaten? Und das hat wirklich sowas, wo das ganze Nervensystem reguliert und runterfährt und einfach so eine Art von Flow-Zustand erreicht wird. Und natürlich hat dieses körperliche Thema auch immer wieder was mit Nähe und mit Respekt zu tun. Und das ist auch ein Thema, das einfach sich da unterschwellig wirklich auch Raum nimmt. Also dieses zu spüren, okay, wie viel Nähe ist okay und was mag ich und was nicht und wie kommuniziere ich das auch? Also allein dieses Kommunikative, was da stattfindet und dem auch feinfühlig zu begegnen, ist natürlich auch eine große Aufgabe. Also das ist auch was, was ich immer wieder kommuniziere. Also ich lasse das nicht einfach nur so stehen und sage, juhu, jetzt haben alle Gaudi und jeder greift jeden irgendwo an, sondern ich mache da auch immer ganz nette, lustige, aber ganz klare Ansagen, auch so ums Bewusstsein der Menschen so zu aufzuwecken.
Ja. Ja. Und die Rolle von dem Mann und die Rolle der Frau hat ja auch immer eine ganz bestimmte. Der Mann hat ja oft in diesen Tänzen auch eine führende Rolle und muss die ja auch einnehmen und ausführen. Richtig?
Ja, genau. Oder andersrum.
Oder andersrum.
Also wir gehen nur halt gerade zusammen. Nee, genau. Und wir machen ja eh, also das ist ja auch so diese Idee von, wir haben eine Rolle und die hat ein bestimmtes Geschlecht zum Beispiel. Das wird bei mir total aufgerissen. Also ich sage, es gibt eine Führungsrolle und es gibt eine Rolle des lauschenden Folgenden. Aber es muss nicht der Mann oder die Frau sein, sondern derjenige, der diese Führungsrolle übernimmt, das kann sowohl Mann als auch Frau sein, als auch Frau oder Mann miteinander, der nimmt aber halt die Führungsrolle ein. Und ich meine, wie geil ist das im Leben, wenn du das auch ins Leben transferierst und sagst, okay, hey, ich bin in der Lage, die Führungsrolle einzunehmen und ich bin aber auch in der Lage zu lauschen, mich hinzugeben, auf eine Weise auch Folge zu leisten im Dienst des Ganzen. Aber eben auch andersrum. Ich kann auch die Führung einnehmen und ich entscheide mich dazu. Ich sage nicht, okay, nur weil du Mann bist, bist du automatisch der führt. Ja, das ist okay und ich verstehe das auch, dass das für viele Menschen halt der gewohnte, bequeme Raum ist. Und genau das ist auch was ich auch aufreiße, also jetzt liebevoll, mit so einem Reißverschluss.
Ja, das ist so das Aufbrechen der Tradition.
Genau,
ne? Ja. Und man muss sich auch blitzschnell dann auf die neue Rolle einstellen können.
Das genau, also das wird gar nicht gefragt.
Das geht das ja ruckzuck.
Genau.
Ja. Auf einmal ist man dann da in der Rolle der führenden Person.
Ja,
das ist
genau
das, was dann so Spaß macht. Wie sehen das denn deine Kinder? Sind die Kinder denn auch so tanzbegeistert? Also gelingt es denn schon, diese Begeisterung wieder an die nächste Generation weiterzugeben?
Total. Also ich würde sagen, also meine Kinder, also wir sind eine Patchwork-Familie und die sind alle Musik- und Tanzaffin. Mhm. Die haben jetzt nicht so viel mit der Volkskultur zu tun, weil die sind ja auch nicht in meiner Suppe aufgewachsen, also die größeren zwei auf jeden Fall nicht. Aber dieses so, sich bewegen und es wichtig zu nehmen, das wird in unserer Familie auch wichtig genommen. Also egal, welche Tanzkurse irgendwer machen will, das ist natürlich selbstverständlich, dass das was total Wichtiges ist und dass es gemacht wird und dass es unterstützt wird. Und meine Kleine, also was heißt Kleine, die ist jetzt auch schon 13, die in meiner Suppe geschwommen und aufgewachsen ist, die kommt auch mit. Also ich mache ja auch, wie mein Vater, so Seminare, wo Menschen eben wochenendeweise hinkommen können und da fährt meine Tochter total gerne mit und erlebt dort die Volkskultur mit. Ja, obwohl sie jetzt mit 13 auch Hip-Hop tanzt, Vollgas. Ja, aber das ist für sie überhaupt kein, kein Unterschied. Also natürlich ist es ein Unterschied, aber sie kann sich in das eine geben und das andere, es beißt sich nicht.
Es ist eine Welt und sie hat einfach nur verschiedene Orte.
Ja, genau.
Ja. Man kann sich an jedem Ort dann mit der entsprechenden Musik auch zu Hause fühlen.
Ganz genau.
Das ist schön.
Ja.
Das ist ja auch eine schöne Idee, dass das wieder weitergegeben wird von deinem Papa über dich jetzt an die nächste Generation.
Ja, total.
Sehr schön.
Stimmt.
Wenn du einen Wunsch äußern dürftest, sagen wir mal an das Universum, so, wenn du einen Wunsch äußern dürftest, wie sich jetzt dein Leben oder wie sich jetzt deine Berufstätigkeit weiterentwickelt, was wäre das dann für ein Wunsch?
Ja, ich mag jetzt eigentlich gerade noch viel mehr. Also ich möchte mir Räume erschaffen, in denen ich in allen Tanzbereichen, also in denen ich so experimentelle Räume schaffen kann, das mache ich sowieso schon teilweise, aber noch mehr, wo wirklich der Körper eine große Rolle spielt, wo dieser Einfluss noch klarer wird, den Körper auf Umsetzungskraft hat, den Musik auch auf geistige Freiheit hat. Also ich möchte noch weniger in Rahmen passen. Ich möchte auch, es bin ja immer schon die aus den traditionellen Rahmen auch immer wieder so ausbricht und ich wünsche mir aber so sehr, dass die Menschen noch viel mehr ins Fühlen kommen, in dieses Bewusstsein für Körperbewegung, aber auch für Menschen und für Werte und Liebe, so krass gesagt einfach. Also für so ein wertfreies, wertschätzendes Miteinander.
Ist ja dieser Tage auch wichtig und wird immer wichtiger. Ne? Gehen wir auch, merken wir ein Stück weit gerade verloren und alles, was das Interesse weckt, das wieder zurückzuholen oder weiterzuführen, ist sicherlich etwas, was der Welt hilft.
Ja, total.
Was der Welt hilft und was den Menschen hilft.
Ja, und gerade halt diese persönlichen Begegnungen. Weil klar, ich meine, KI ist alles wunderbar. Und gleichzeitig braucht es halt den Gegenpol. Also es braucht auch das, wo man wirklich sich bewusst darüber wird, wie wertvoll menschliche Begegnung ist. Und wie ich das dann auch tue. Und dass ich mich erstmal, also dass ich auch lerne darüber, wie zu kommunizieren mit mir selbst und dann mit anderen. Und was das dann macht und wie das geht eigentlich.
Ja.
Also wie das geht.
Das ist ja sowieso eine sehr interessante Entwicklung, wie das parallel jetzt gerade schon losläuft. Ne? Auf der einen Seite dieses ganze Nichtmenschliche, dieses ganze Künstliche.
Ja.
Aber man sieht ja schon oder spürt ja schon diesen Bedarf, den die Menschen haben, nach Nähe, nach Persönlichem, nach Echtheit, nach Authentizität. Das läuft ja wie parallel.
Ja.
Ja, das sind ja Stränge, die parallel laufen.
Ja.
Also das ist sicherlich eine gute Richtung.
Ja.
Ich sehe, Katharina, du hast noch viel vor.
Ja, ich habe noch viel vor.
Wir werden noch viel von dir hören.
Auf jeden Fall.
Jetzt gucken wir mal ein kleines bisschen kurzfristiger. Der Kochalball in diesem Jahr, 2026, findet am 19. Juli statt. Habe ich schon rausgesucht, habe ich mir schon eingetragen. Ich weiß, da wird der Wecker dann wieder um 4 Uhr klingeln.
Ja, ich stehe schon um 3 Uhr auf.
Ja, ein bisschen länger. Schöne Stunde. Wenn ich jetzt vorbereitet kommen möchte zum Kochalball und vielleicht schon ein bisschen was können möchte, was mache ich dann?
Ach, das ist super toll, weil seit 20 Jahren schon bieten wir vom Kulturreferat aus Kochalball begleitende Tanzkurse an. Also das heißt, 3 Donnerstagabende treffen wir uns im Hofbräuhaus und dort wird dann bayerisch getanzt mit Live-Musik, komplett kostenlos. Das heißt, man kann da einfach hinkommen am Abend. Es wird wahrscheinlich 2 Kursteile geben, weil es so viele Menschen sind, dass das sich dann auf 2 Kurse aufteilt. In beiden Kursen wird aber genau das Gleiche gemacht und beginnt, glaube ich, um 19.30 Uhr der erste und der nächste dann 1,5 Stunden später. Und dort üben wir alles ganz entspannt ein und mit viel Freude und auch eben schon mit Live-Musik. 3 Donnerstage. Und man kann auch nur zu einem kommen oder zu allen 3. Das ist nicht fortlaufend. Man kann jedes Mal neu dazustoßen. Und dann ist man aber auf jeden Fall voll eingetuned.
Ready für
den Kochalball.
Genau. Sehr schön. Du, da freue ich mich jetzt schon so richtig drauf. Ich sehr schön. Mal vorbeischauen in den Trainingsstunden.
Ja, gut gemacht.
Ja, gut.
Da freue ich mich.
Stell's mir jetzt mal vor.
Ja.
Das ist ein ganz großartiges Gespräch, liebe Katharina. Ich danke dir sehr für den Einblick in dein Leben, für den Einblick in deine Zeit. Ich finde, du hast eine unglaublich spannende Lebensgeschichte und ich finde, du hast ein so wunderbares Thema, was dich ausmacht, was du mitbringst, was du mit auf die Tanzfläche bringst. Und ich wünsche dir, dass der Enthusiasmus und diese Freude und das Positive, dass sich das noch ganz, ganz lange trägt und dass das auch ganz toll deine Zukunft gestaltet für alles das, was du dir vorgenommen hast. Also ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir für diese wunderbaren Fragen.
Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.